Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, jetzt Folgendes, was den Predigttext anbetrifft. Der Thomas hat ja gerade unter anderem auch das gesamte Kapitel oder fast das gesamte Kapitel 27 aus dem Matthäus-Evangelium vorgelesen. Und darin enthalten ist auch der heutige Predigttext. Und deswegen will ich den jetzt nicht nochmal vorlesen. Es wären nochmal wieder 26 Verse. Es geht nämlich heute Morgen um diese Verse 15 bis 30, also die Sache da mit dem Barabbas. Das hatte ja Thomas vorgelesen. Und ich möchte nur ein paar Verse davor noch lesen, denn ich will den Judas mit reinnehmen. Also wir bleiben bei Kapitel 27. Und da lesen wir ab Vers 3, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an, sieh du damit, dass du da fertig wirst. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und ging fort und er hängte sich. Und dann geht es weiter ab Vers 11, Jesus aber stand vor dem Statthalter und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus sprach, du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Und dann kommt ja die Sache da mit dem Barabbas. Um diese Textpassagen soll es also heute Morgen gehen. Und wir wollen nochmal stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir uns jetzt hier versammeln dürfen unter deinem Wort und möchten dich jetzt herzlich bitten, dass du uns dieses Wort aufschließt, dass du uns mit diesem Wort sagen willst, was für unser persönliches Glaubensleben heute wichtig ist. Und so geben wir dir die Ehre, loben und preisen dich. Amen. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob euch der Name Wladimir Horowitz etwas sagt. Er war wohl einer der größten Klavierpianisten des 20. Jahrhunderts. Und trotzdem waren für ihn immer wieder die Konzerte eine ganz starke nervliche Herausforderung. Und so auch an jenem Abend des 16. November 1968 im Theater von Rochester im Bundesstaat New York. Und wie immer wartete Horowitz hinter der Bühne darauf, dass er endlich vor sein Publikum treten konnte. Und dann öffnete auch ein Bühnenmitarbeiter die Tür. Doch da drehte er sich noch mal ganz kurz um zu seinem Klaviertechniker und Freund Franz Mohr und deutete dort draußen auf das Podium und sagte zu ihm leise, du Franz, da draußen, das ist der einsamste Ort der Welt. Und während Horowitz unter tosendem Applaus auf die Bühne trat vor das Publikum, schaute Franz Mohr, und das ist jetzt wichtig, der entschiedener Christ war, hinter ihm her und dachte bei sich, ach Horowitz, wenn du wirklich wüsstest, was der einsamste Ort der Welt war. Und dann hat Franz Mohr später berichtet, ich habe noch nie mit Horowitz darüber gesprochen, aber an diesem Abend habe ich hinter der Bühne zu Gott gebetet, Herr, öffne du doch eine Tür, dass ich eine Gelegenheit bekomme, Horowitz von dir zu erzählen. Und eine Woche später öffnete sich in der Tat, in Anführungsstrichen, die Tür. Liebe Geschwister, es mag viele einsame Orte geben. Für Horowitz war es also immer der Klavierhocker in den großen Konzertsälen. Für einen Studenten mag es vielleicht der Hörsaal sein, wo er einsam mit der Abschlussklausur kämpft. Für einen alten Menschen, der im Sterben liegt und keine Angehörigen hat, mag es das Sterbezimmer sein. Aber der einsamste Ort der Welt ist eben jener Hügel von Golgatha in der Umgebung von Jerusalem. Jener Ort, liebe Geschwister, an dem selbst Gott nicht mehr war. jener Ort, wo der Sohn Gottes ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist genau, was damals Franz Mohr da hinter der Bühne meinte. Das genau ist es. Gut, vordergründig mag es damals auf dem Hügel von Golgatha sehr lebhaft zugegangen sein. Da waren die römischen Soldaten, die ihren Dienst taten. Ja, da waren die vielen Menschen, die vorübergingen und da ihre spöttischen Bemerkungen machten. Da waren die beiden Verbrecher links und rechts neben Jesus Christus. Da waren die wenigen Getreuen, die in der Nähe Jesu Christi ausharrten. Und da waren sicherlich auch die vielen Neugierigen, die einfach mal sehen sollten, was passiert jetzt. Aber keiner, wirklich auch keiner von all denen konnte in diesem Moment wirklich im Entferntesten wirklich sehen, was da also passiert ist. Keiner konnte also wirklich im Entferntesten ahnen, welch unsagbare Last da auf Jesus Christus gepackt wurde. Nur einer, der es wusste, was da geschah, der hatte sich abgewandt. Nur einer. Und liebe Geschwister, wundern wir uns nicht daher, dass die Welt heute, so wenig mit Karfreitag, so wenig mit dem Sinn des Kreuzes anfangen kann. Und wenn man dann noch die Kirche sich vergegenwärtigt, wie schwer sie sich tut, das Kreuz zu erklären und letztendlich doch immer wieder um den heißen Brei herumredet, ja, dann darf man sich nicht wundern, dass ein junger Mensch, der von Jesus Christus nicht viel weiß, den Sinn von Karfreitag, den Sinn des Kreuzes nicht versteht, dass ihm also das wirklich verborgen bleibt. Und wenn die Kirche dann sagt, ja, am Kreuz, das Kreuz zeige, dass Jesus Christus Opfer menschlicher Gewalt geworden ist und an dem Kreuz kann man dann halt erkennen, dass Gott den Leidenden nahe ist und dass er ihre Not versteht, liebe Geschwister, warum hätte Gott dann seinen Sohn verlassen müssen? Warum, frage ich mich. Und wo immer wir auch die Gelegenheit haben, mit Menschen aus unserem Umfeld über das Kreuz zu reden, lasst uns das dann tun und lasst uns sie wirklich damit hineinnehmen in die Vorgänge, die damals wirklich passiert ist. Und das wollen wir heute Morgen auch machen. Und dabei wollen wir uns, natürlich die Hauptperson ist Jesus Christus, aber dabei wollen wir uns auch an die Fersen zweier Leute dranhängen, die hier nämlich erwähnt sind und die indirekt dazu beigetragen haben, dass es so ausgegangen ist, wie es da auf dem Hügel von Golgatha ausgegangen ist. Und wenn man sich natürlich auf Personen konzentriert, muss man natürlich von anderen Dingen Abstand nehmen. Das wollen wir auch tun. Wir wollen also mal das ganze Prozessgeschehen und all die Motive und all die politischen Raffinessen oder Sonstiges, was da also mit hineingespielt haben mag, wollen wir mal alles beiseite lassen. Wir wollen auch diese eigenartige Passeramnestie außer Acht lassen. Auch die Pilatusgestalt drücken wir beiseite. Auch diese eigentümliche Szene da mit seiner Frau und ihrer speziellen Gemütsregung. Ja, wir drücken auch das Volk beiseite. Das Volk mit seinem irrigen Ruf, lass ihn kreuzigen. Und selbst dieser merkwürdige Satz da aus Vers 25, wo es da heißt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, lassen wir auch mal beiseite. Dieser Satz, der so oft missverstanden worden ist, der so viel Unheil angerichtet hat, der so viel, ja, ich möchte sagen, so viel antijüdisches Denken in den letzten 2000 Jahren sowohl im christlichen wie auch im nichtchristlichen Bereich verursacht hat, das lassen wir alles mal außer Acht, sondern konzentrieren uns wirklich hier auf die Personen, die hier in diesem Text erwähnt werden, auf Judas Ischariot, auf den Barabbas und natürlich auf Jesus Christus. Und wir wissen alle, das Karfreitagsgeschehen kannst du natürlich an vielen Personen festmachen. Du kannst es an Simon von Kyrene festmachen, du kannst es an Pilatus festmachen, ja, du kannst es an Maria festmachen, an den Soldaten da mit dem Speer und auch an dem Hauptmann, nicht der dann zu dieser wahren Erkenntnis gekommen ist und gesagt hat, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Du kannst es an Josef von Arimathea festmachen, an Nikodemus und so weiter. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns auf Jesus Christus, auf Judas und auf Barabbas. Und diese beiden Personen, Judas und Barabbas, ja, sie haben ja einiges gemeinsam. Beides waren also jüdische Patrioten und beide, so kann ich mir vorstellen, hatten auch ein streitbares Temperament und beide hatten auch politische Interessen, die mal gar nicht so weit auseinander lagen. Aber an jenem Tage, das ist interessant, an jenem Tage schneiden sich ihre Lebenswege und sie enden so total verschieden. Judas Ischariot, der Name ist uns ja allen bekannt. Er ist ja sogar zum Schimpfnamen geworden. Man sagt ja manchmal, das ist ein Judas. Und damit drücken wir aus, dass das jemand ist, der seinen besten Freund verrät. Aber das müssen wir uns jetzt mal vergegenwärtigen. Judas, der fast 3 Jahre lang täglich mit Jesus Christus unterwegs war, der bestimmt war zum Leben. Ja, man möchte fast sagen, der auch bestimmt war, der berufen war zum Apostel, der sogar ausgestattet war mit der Fähigkeit, Wunder im Namen Gottes zu tun. Und das hatten damals, dieses Vorrecht hatten damals nur noch 11 weitere Menschen, so eng mit Jesus Christus vertraut zu sein in seinem engsten Jünger- und Mitarbeiterkreis. Gut, das wissen wir auch. Es gab so einige Unregelmäßigkeiten bei dem Judas Ischariot im Bereich der Finanzen. Man kann das also nachlesen in Johannes 12. Aber der eigentliche Bruch kam dann, wenn wir im Lukas im Kapitel 22, Vers 3 lesen. Es fuhr aber der Satan in Judas. Und von da an verwickelte er sich mehr und mehr in das Unrecht des Verrats. Und dann kam ja diese heuchlerische Begegnung mit Jesus im Garten Gethsemane. Aber das war noch nicht sein Tiefpunkt. Gut, der teuflische Plan ist jetzt aufgegangen. Die hohen Priester, ja, man möchte sagen, von Feindschaft, von Neid, von Hass gegen Jesus Christus zerfressen, nahmen ihn also gefangen. Ja, und Judas war für die hohen Priester, tja, eigentlich nur Mittel zum Zweck. Als er, Judas, seinen Dienst getan hatte, haben sie ihn genauso kühl hängen lassen, wie sie ihn beauftragt haben. Nicht? Und das merken wir ja daran, als er bereute und das Geld da in den Tempel schmiss, sagten sie, sieh doch zu, wie du damit klarkommst. Ja, dieser Judas hat bereut, er hat das Verbrechen da, was er begangen hat, hat er vor den Menschen bekannt. Aber das Entscheidende ist, dass er nicht den Weg zu Gott gesucht hat. Und deswegen brachte die Reue ihn auch nicht aus seiner Verzweiflung heraus. Es war mehr oder weniger so eine Reue so auf emotionaler Basis, emotionales Bedauern. Und wir wissen ja, wie sein Leben geendet hat. Ein grausames Ende, er hat sich erhängt. Das war Judas Ischariot. Und daran sehen wir eben, liebe Geschwister, menschliche Reue bringt absolut nichts, wenn die Reue uns nicht zu Jesus Christus führt, um bei ihm um Vergebung zu bitten, weil ich gegen ihn mich versündigt habe. Sonst bringt also Reue überhaupt nichts. Und der Tod, so wie es bei Judas geschehen ist, der Tod kann mich niemals von Sünde und Schuld befreien. Er löst nicht ein einziges Problem. Nein, im Gegenteil, er schreibt die Sünde und die Schuld auf Ewigkeit fest. So, nun ist der Judas in den Tod gegangen. Und der Prozess durch die hohen Priester gegen Jesus Christus wird weiter vorangetrieben. Und man setzt diesen Pilatus da unter Druck. Und das wird jetzt plötzlich zur Chance für den einen, für diesen Barabbas. Barabbas, was übersetzt heißt Sohn eines Vaters. Da stecken ja diese zwei Silben drin, Bar, was bedeutet Sohn, und Abbas, aber Vater, Sohn eines Vaters. Und dieser Barabbas war ein Räuber, er war ein Zelot, er war ein Mensch, der im Aufruhr einen Menschen ermordet hat, zum Tode verurteilt worden ist und zunächst mal auf seine Hinrichtung wartet. So, und wir erkennen jetzt, dass an diesem einen, an diesem Barabbas etwas aufgezeigt wird, was für jeden von uns gilt. Wir werden nämlich vor eine Entscheidung gestellt. Wir werden von einer Entscheidung gestellt, und das kommt ja in dieser eigentümlichen Passeramnestie zum Tragen. In dieser zweimal geäußerten, glasklaren Frage des Pilatus, welchen wollt ihr wählt? Welchen wollt ihr wählt? Und dieser Barabbas war ja berühmt und berüchtigt. Wir kennen ihn, diesen Barabbas. Bei uns mag er durchaus nicht unbedingt der Sympathieträger gewesen sein. Aber unterschätzen wir nicht, dass viele für diesen Barabbas damals große Sympathien hatten. Er war, wie man heute so sagen würde, ein Revolutionär. Er war wirklich ja ein Symbol des Widerstands. Er war ein Hoffnungsträger, endlich die Römer loszuwerden. Das war also Barabbas. Und wenn er dabei gestorben wäre, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann hätte er, was ja heute sehr modern ist, dann hätte er sicherlich Märtyrerstatus bekommen, dieser Barabbas. Also es war durchaus schon eine Figur, mit dem sich damals manche identifiziert haben. Durchaus. Aber wir spüren jetzt hoffentlich, dass diese beiden, Barabbas und Jesus Christus, einen Gegensatz par excellence bilden. Diese beiden. Dieser Barabbas, also ein Mann, der sehr agil, der sehr aktiv war, der gehandelt hat, der die Dinge nicht einfach hat laufen lassen, der, wie wir so sagen, das Heft in die Hand genommen hat. Ja, man muss auch sagen, der aus seiner Sicht etwas tun wollte für sein Volk, für das Volk Gottes. Und da hat er sich in der Tat engagiert. Und erst durch seine Gefangennahme wurden seine Aktionen gebremst. Das war Barabbas. Und auf der anderen Seite haben wir Jesus Christus, der da still leidet, der passiv dasteht und der schweigt und schweigt und schweigt. Und man möchte ihm ja förmlich zureden, zurufen, ach Herr, sag doch mal endlich etwas zu deiner Verteidigung. Das ist ein großer Gegensatz zwischen diesen beiden. Ein anderer Gegensatz. Beide, sowohl Barabbas wie auch Jesus Christus, kämpften wirklich für die Befreiung des Volkes. Nur der eine, der Barabbas, der kämpft gewalttätig gegen die Schreckensherrschaft der Römer, und Jesus Christus kämpft als das Lamm Gottes gegen die Schreckensherrschaft Satans. Dann Barabbas macht durch seine Gewalttätigkeit die Sünde eigentlich nur noch größer. Und Jesus Christus erträgt die Sünde der Welt. Barabbas ist jemand, der aus der sichtbaren Welt kommt, von unten, von den Menschen. Jesus Christus ist jemand, der aus der unsichtbaren Welt gekommen ist, von oben, von Gott. Also wir sehen einen Gegensatz par excellence, diese beiden. Und immer wieder in diesen Gegensätzen hinein diese entscheidende Frage, welchen wollt ihr wählt? Wollt ihr Barabbas oder wollt ihr Jesus Christus? Oder wenn wir es einmal in unsere Zeit übertragen, in welcher Welt willst du leben? Willst du in der Barabbas-Welt leben oder in der Christus-Welt? Und das müssen wir doch ganz nüchtern sehen, liebe Geschwister. Die Welt heute steht doch ganz im Zeichen des Barabbas. Die Welt heute nicht, die steht unter der Fahne des Barabbas, läuft unter der Fahne des Barabbas. Nicht sie hat das Heft des Handels in der Hand, diese Barabbas-Welt. Sie will sich die Option bewahren. Sie will sich die Entscheidungen nicht nehmen lassen. Sie will autonom sein. Sie will genau das, was am Ende des Richterbuches steht, das tun, was sie für richtig halten. Und genau das erleben wir in der Barabbas-Welt heute. Schritt auf Schritt erleben wir genau. Das ist die Barabbas-Welt mit ihren vielfältigen Gesichtern. Nicht, man dient ihr, ja, man profitiert von ihr, man gehört auch zu ihr irgendwie, man ist auch ein Stück abhängig von ihr. Und jetzt sind wir, Jetzt sind wir Menschen, die an Jesus Christus glauben und genau wissen, von wem wir wirklich unsere Vorgaben, unsere Leitlinien, unsere Wertmaßstäbe haben, nämlich vom lebendigen Gott. Ganz klar. Und eigentlich ist für uns hier alle die Antwort ja auch klar. Wenn man uns diese Frage stellen wollte, welchen wollt ihr, in welcher Welt wollt ihr leben? Diese Frage bräuchte man uns gar nicht zu stellen. Natürlich wollen wir nicht ohne oder gegen Gott bzw. Jesus Christus leben. Aber, liebe Geschwister, wir müssen ganz gewaltig aufpassen, dass wir nicht so unsere Mischformen erleben. Dass wir versuchen, die Barabbas-Welt einerseits mit der Christus-Welt andererseits zu vermischen. Und das geht sehr, sehr schnell. Das fängt ja schon an bei der ganzen religiösen Thematik. Wo wir uns natürlich ganz klar auf die Seite Jesus Christus stellen. Ganz klar. Nicht, aber dann fangen wir an zu mischen. Mit unserer Anständigkeit, mit unserer Frömmigkeit, die wir so haben, mit unseren guten Werken, die wir so tun. Und das geht ja dann weiter bei den ethischen Fragen. Nicht, wie schnell kann sich da so in ein standhaftes christliches Leben solche Fragestellungen da hineinschleichen? Kann man das denn heute alles noch so sehen? Zum Beispiel mit der Sexualität, zum Beispiel mit diesen beiden Geschlechtern, männlich, weiblich, zum Beispiel mit dieser einen Lebensgemeinschaft, Ehe, zum Beispiel mit dem Wort Gottes und seinem Absolutheitsanspruch oder der Jungfrauengeburt oder was es sonst da alles noch so gibt. Kann man das heute wirklich noch so sehen? Muss man nicht sagen, die Bibel, ja, ist eigentlich ein Buch ihrer Zeit? Geschrieben von Menschen ihrer Zeit? Muss der Bibelleser heute nicht gewisse biblische Aussagen ganz anders deuten? Und so kommen wir ins Fragen. Soll man, kann man, darf man und so weiter und so fort. Und wir merken plötzlich, dass wir so unsere Mischformen leben, nicht, dass wir beide Welten miteinander vermischen, so wie es uns angenehm und so wie es uns auch gerade nützlich erscheint. Nur, liebe Geschwister, so drängen wir den Willen Gottes zurück. So kombinieren wir ihn, so schwächen wir ihn, je nachdem. Und fragen wir uns einmal, werden wir wirklich glücklich damit? Werden wir wirklich glücklich damit? Befriedigt uns das? Leben wir in diesem Mix wirklich so, dass wir sagen können, Mensch, was gibt uns das durch den Heiligen Geist einen Rückenwind? Ich hoffe, dass wir merken, dass dieser Text uns wirklich sagen will, dass wir die Entscheidung, welchen wollt ihr, in welcher Welt wollt ihr leben, wieder ganz, ganz, ganz ernst nehmen. Heraus aus dieser Vermischung und hinein in diese Entscheidung, ich wähle Jesus Christus, ich wähle seinen Willen, ich wähle seinen Weg. Das heißt, ich möchte so denken, ich möchte so handeln, ich möchte so lieben, wie er es mir sagt. Das ist das eine, was uns dieser Barabbas aufzeigt, was jetzt für jeden von uns gilt, diese Entscheidung. Wir werden vor dieser Entscheidung gestellt, in welcher Welt willst du heute leben? Aber das, was wiederum jetzt an dem Barabbas geschieht, ist auch völlig alternativlos. Völlig alternativlos. Denn wir müssen, oder sag ich mal so, das kann man vielleicht auf den ersten Blick noch nicht so erkennen. Und wir müssen also bei diesem Text nicht nur das Vordergründige sehen, sondern ganz entscheidend auch eben das Hintergründige. Und ich möchte das mal an einem Beispiel verdeutlichen, ja, was in der Tat geschehen ist. Da kommt also eines Tages, der Offizier zu seinen Rekruten zum Morgenappell und lässt in Bezug auf die christliche Minderheit in dieser Truppe fragen, sehen Sie mich? Und alles brüllt, ja. Sehen Sie die Kaserne? Jawohl. Sehen Sie Gott? Nein. Also gibt es ihn nicht. Und jetzt kommt es. Daraufhin meldet sich aus dieser christlichen Minderheit, meldet sich ein Rekrut und fragt, ob er dieses Fragespiel fortsetzen darf. Und es wird ihm erlaubt. Und er fragt auch so, sehen Sie unseren Chef? Jawohl. Sehen Sie seine Hände? Ja, natürlich. Sehen Sie sein Hirn? Nein. Also hat er keins. Und sehen Sie, es ist ein etwas lustiges Beispiel. Ich hoffe, ihr verzeiht mir trotzdem, dass ich das gebracht habe an diesem Tage. Aber das ist der Gedankengang, der dahinter steckt. Dass man also das Hintergründige sieht. Natürlich ist das eine ganz verrückte Geschichte, dass dieser Schwerverbrecher Barabbas so knapp an der Hinrichtung vorbeikommt, durch diese eigentümliche Passeramnestie, und dass ausgerechnet in der Alternative das Los auch noch auf ihn fällt. Und natürlich, liebe Geschwister, je mehr wir diese Geschichte lesen, desto mehr merken wir, dass das, was da abläuft, ja total kaputt, total krank ist. Man möchte ja fast an jedem Vers dazwischen rufen, wie könnt ihr nur sowas machen mit Jesus Christus? Was hat er euch denn eigentlich getan? Er hat doch gepredigt. Er hat Menschen gesund gemacht und vielleicht laufen hier sogar hunderte von Menschen herum, die er damals geheilt hat. Und auf diese Frage des Pilatus, was er denn Böses getan hat, kommt ja auch keine Antwort. Nicht, sondern nur eben dieser irre Ruf da, lass ihn kreuzigen. Aber liebe Geschwister, das ist alles nur das Vordergründige. Das ist alles nur das Vordergründige. Denn das Hintergründige ist nämlich, dass das, was hier abläuft, göttliches Geschehen ist. Denken wir nur an Jesaja 53. Denken wir nur an Jesaja 53. Da kommt jetzt hier alles zusammen. Der Wille des Menschen, der Wille der dämonischen Mächte und da hineingesteuert der Plan Gottes. Und da hineingesteuert der Plan Gottes. Und mittendrin steht dieser Barabbas. Der kann, das, was da passiert, kann der ja gar nicht sehen, ahnen, wissen. Der kann ja überhaupt nichts tun. Der kann ja überhaupt nichts verhindern. Der kann ja überhaupt keinen Beitrag leisten, dieser Barabbas. Das heißt also, das, was hier passiert, geschieht komplett ohne Barabbas-Welt, aber komplett für die Barabbas-Welt. Dass nämlich der eine, Jesus Christus, dasteht und für den Barabbas und für alle anderen Todeskandidaten, bis hin zu uns, für alle anderen Todeskandidaten, dass der eine da steht und geht für diese alle in den Tod, damit der Barabbas und alle anderen die Möglichkeit haben, aus Sünde, aus Tod, aus Gericht und aus Hölle herauszukommen. Es geschieht völlig alternativlos, komplett ohne die Barabbas-Welt, aber komplett für die Barabbas-Welt. Und das geht, und deswegen ist das völlig alternativlos, ja, weil es nur eine einzige Möglichkeit gibt, ewiges Leben zu erreichen. Und das ist ja genau das, was Jesus Christus gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber es ist natürlich auch das, was da bei dem Barabbas da abläuft, es ist natürlich auch noch auf eine andere Art und Weise alternativlos, nämlich alternativlos in dem Sinne, dass Gott gar nicht anders konnte, als so in seinem Sohn Jesus Christus zu handeln. Alternativlos im Motiv der Liebe Gottes. Konnte also gar nicht anders handeln. Weil er wusste, nur so hat wirklich der Mensch die Möglichkeit, wie wir vorhin schon gesagt haben, aus Sünde, Tod, Hölle und Gericht herauszukommen. Nur so. Und das springt aus diesem Text auch hervor. Diese aussagestarke, diese grenzenlose, ja diese starke Liebe Gottes. Das springt aus diesem Text hervor. Und deswegen sagt ja nachher der Apostel, das ist auch ganz wichtig, kaum einer stirbt wegen eines Gerechten. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Und jetzt kommt diese grenzenlose Liebe Gottes. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir alle noch Barabbas waren. Das heißt, als wir alle noch gottlose Sünder, Feinde Gottes waren. Das ist es. Und ich hoffe, dass wir das wirklich ein wenig spüren, dass wir das wirklich begreifen, was auch in uns noch so an, ich sag mal so vorsichtig ausgedrückt, was auch in uns noch so an Barabbas-Strukturen drinsteckt. und dass wir uns wirklich bemühen und befleißigen, mit seiner Hilfe diese wirklich zu entfernen. Wir spüren hoffentlich diese grenzenlose Liebe Gottes, die alternativlos ist. Und deswegen, liebe Geschwister, deswegen gehört es auch zum Karfreitag. Nicht, dass wir hier so als Gemeinde traurig und mit einem depressiven Blick da herumsitzen, sondern dass wir hellwach sind und wir dürfen uns freuen. Wir dürfen uns wirklich freuen, wie Luther es einmal gesagt hat, an dem Backofen voll der Liebe Gottes. Daran dürfen wir uns wirklich erfreuen. Was dir gilt, was mir gilt, was uns allen gilt und was sich niemals ändern wird, diese grenzenlose Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, wie ist es eigentlich mit dem Barabbas weitergegangen? Nicht, da sitzt er da im Gefängnis und starrt da auf das Kreuz, das für ihn schon reserviert ist. Und plötzlich wird er aus dem Justizgebäude herausgeschmissen. Man sagt zu ihm, verschwinde, hau ab, du bist frei, die Amnestie wirkt jetzt. Ich weiß nicht, wie der da gestanden hat. Vielleicht war er ein bisschen sprachlos, vielleicht war er etwas desorientiert, irritiert. Vielleicht musste er sich auch ganz langsam hineintasten in das neu geschenkte Leben. Aber man kann sich ja mal die Frage stellen, wo ist der hingelaufen? Wo ist der da wirklich hingelaufen? Hat er die Beine in die Hand genommen und ist so schnell abgehauen für den Fall, dass sich doch nochmal alles als ein Irrtum herausstellt? Oder hat er sich vielleicht der Menge angeschlossen, die jetzt lärmend da zum Hügel auf Golgatha hinaufging? Und wenn er das getan hat, dann hat er Jesus Christus gesehen, zumindest von Weitem. Dann hat er ihn wirklich gesehen. Dann hat er ihn gesehen, der dort an dem Kreuz hing, was eigentlich für ihn bestimmt war. Und da, in dem Moment, wusste er, dass er juristisch nicht mehr belangt werden konnte, dass jetzt die Amnestie wirkt. Nicht? Jetzt sah er diesen ahnte diesen freien Platz da, nicht den Pilatus für ihn reserviert hatte und wo jetzt Jesus Christus dran hängt. Das ist ja jetzt dieses, ja, wenn man nochmal diese anderen beiden vergleicht, Judas Ischariot mit dem Barabbas. Nicht dieser Barabbas bestimmt zum Tode, kommt nochmal oder darf nochmal zurück ins Leben. Dass wir das jetzt nicht falsch verstehen, damit ist er noch nicht gerechnet. Aber er darf nochmal zurück zum Leben. Und dieser Judas Ischariot, der bestimmt war zum Leben durch Jesus Christus, der stürzt sich in den Tod und ist alles aus vorbei. Das ist dieser enorme Unterschied. Beide Lebenswege kreuzen sich, aber sie enden so total verschieden. Und wir haben ja heute so manches gemeinsam mit dem Barabbas, auch wenn Sie das jetzt mal erst, ich hoffe, das schockiert Sie, schockiert euch nicht, aber wir haben wirklich einiges gemeinsam mit dem Barabbas. Wir sind ja alle gerechterweise zum Tode verurteilt. Und zwar die Instanz, vor der wir verurteilt sind, ist nicht die römische Gerichtsbarkeit oder irgendeine andere, sondern ist der lebendige, heilige Gott. So, und jetzt stirbt Jesus Christus für uns und wie an Barabbas Stelle. Und vor vielen Jahren, hat einer der höchsten US-Richter, John Ashcroft, mal Folgendes gesagt. Der Islam ist eine Religion, in der der Gott des Islam von dir fordert, dass du deinen Sohn schickst, um für ihn zu sterben. Doch der christliche Glaube ist dagegen der Glaube, in dem Gott seinen Sohn Jesus Christus schickt, um für dich zu sterben. Das ist es, liebe Geschwister. Und deswegen ist das Kreuz, jetzt komme ich nochmal so auf den Anfang zurück, auf diesen Wladimir Horowitz, deswegen ist dieses Kreuz der einsamste Ort der Welt. Weil dort alle Sünden aller Menschen aller Zeiten auf Jesus Christus draufgepackt wurden. Nie waren auf einem Quadratmeter Boden, sage ich mal so, nie war auf einem Quadratmeter Boden so viel Fluch, so viel Sünde, so viel Schuld vereint wie an diesem Ort. Wie gesagt, wie ist es mit Barabbas weitergegangen? Vor der vor der römischen Gerichtsbarkeit ist er zwar entronnen, aber ist er auch vor der göttlichen Gerichtsbarkeit entronnen? Hat er später wirklich den Weg zu Jesus Christus gefunden? Gut, die Bibel lässt es offen, wir wissen es nicht. Aber das ist eine weitere Gemeinsamkeit, die wir mit dem Barabbas haben. Wie er, muss auch jeder von uns, und ich gehe davon aus, dass wir das alle haben, nicht muss jeder von uns das Erlösungswerk Jesus Christus annehmen. Wie gesagt, der Barabbas nochmal zurück ins Leben. Aber damit war er noch nicht gerechnet. Denn er musste hier dieses Erlösungswerk Jesu Christi auch annehmen. Ob er es getan hat, wir wissen es nicht. Ja, das war dieser Text, nicht, wo wir mal ganz interessant mal diese Person, die da an dem ganzen Karfreitaggeschehen mitgespielt haben, mal zu beleuchten. Diesen Judas und diesen Barabbas und Jesus Christus und diese Unterschiede auch da mal herauszuarbeiten. Das wollte ich heute einfach mal uns weitergeben. Und ich denke, dass wir auch eine Menge für unser persönliches Glaubensleben gelernt haben, dass wir also uns aus dieser Vermischung wirklich heraushalten. Dass wir nicht die Barabbas-Welt mit der Christus-Welt vermischen, sondern dass wir uns ganz klar für Jesus Christus entscheiden, für seinen Willen und für seinen Weg. Amen.